Freitag, 3. Juni 1994. Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Thema für heute Abend, wie in letzter Zeit nicht selten, nur ein Wort mit drei Buchstaben, Tau, T-A-U, Tau. Und da haben wir dafür auch, weil es eigenartig ist, dazu das hebräische Wort erwähnen. Und dieses hebräische Wort hat nur zwei Buchstaben. Ein T und ein L. D. Aber ausgesprochen wird es mit einem Zusatzzeichen Tau. Hat entsprechend den Zahlenwert 39 und 39 ist nun einmal 3 mal 13. Stimmt's oder habe ich recht? Nicht von ungefähr, denn da die Zahl 13 weltweit irgendwie nicht beliebt ist, sogar gefürchtet wird, und der Geist Gottes das auch schon längst erforscht hat und wusste, dürften wir ja bei der Betrachtung biblischer Zahlensymbolik dann feststellen, dass der Herr offenbar dann gesagt hat, gut, wenn die mit der Zahl 13 nichts zu tun haben wollen, dann bin ich damit nicht nur zufrieden, dann ist für mich die Zahl 13 die eigentlich meine Zahl. Und siehe da, ist der Begriff Tau etwas Wunderbares, ganz sicher. Und dann besonders so, wie wir heute Abend wieder aus dem Wort ersehen können, eben nicht nur, ja, dass da Tautröpfchen sind am schönen Morgen, und wenn dann die Sonne noch rein scheint, dann ist das ja ein wunderbarer Anblick, wer darauf achtet, denn in jedem Tautröpfchen bricht sich der betreffende Sonnenstrahl so, wie in den Farben der Regenbogen. Jetzt wenn an einem Morgen, schönen Morgen, und die ganze Wiese voll Tau ist, besonders wenn sie noch die Halme noch nicht groß hoch sind, dann ist es so wie beim Regenbogen, das sind die Richtung der Sonnenstrahlen, je nachdem wie sie ein Regentröpfchen treffen, und wo ich stehe, dann sehe ich da rot oder da grün und so weiter, bildet für mein Auge den wunderbaren Regenbogen. Und nun bei den Tautröpfchen ist es so, wer das einmal beobachten will, strahlender Morgen, eine Wiese voller Tautröpfchen. Wenn wir dann genau hinsehen, dann kommt von der Richtung, ist das, sehe ich beim Tautröpfchen, das bricht nämlich den Sonnenstrahl, das Tröpfchen, auch in alle Farben. Nur sehe ich nur da gerade die Farbe, die auf mich zugerichtet, der Teil des Tröpfchens, das auf mich zugerichtet ist, aber da sehe ich dann rot und da sehe ich gelb und grün und blau und violett und so weiter. Also das ist ein Wunderding, der Tau, was Gott uns da sagen will, ist eben gewaltig. Deshalb lohnt es sich, hier einmal hineinzuschauen. Die erste Bibelstelle, habe ich da noch eine Notiz? Aha. Wir sind ja bei der Betrachtung des Hohen Liedes und da haben wir den Ausgangspunkt, Hohelied 5, Vers 2. Da lesen wir. Vielleicht Hohelied 5 und was von Vers 1 an, bitte.
Ich bin in meinem Garten, ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut, habe meine Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam, habe meine Wabe gegessen samt meinem Honig, meinen Wein getrunken samt meiner Milch. Esset, Freunde, trinket und berauschet euch, Geliebte. Jetzt Vers 2. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, er klopft, tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht.
Mein Haupt ist voll Tau. Das versteht man erst hinterher, was das heißt. Aber wir wollen doch diesen Satz mit den Gegensätzen, ist der Mühe wert, den nochmal zu repetieren.
Also Vers 1 war das?
Ja.
Ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut, habe meine Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam.
Also Myrrhe ist das Bittere, der bittere Teil, und Balsam der wohltuende Teil.
Habe meine Wabe gegessen samt meinem Honig.
Wabe, beim Bienenhonig, Wabe ist das geschmackloseste Ding, was es gibt. Und Honig ist das geschmackvollste. Nach der Schrift ist Honig, mein Sohn, denn er ist gut, schreiben Sie auf die Honigköpfe, aber weiter nicht. Also betrachte die Weisheit für deine Seele, wie wir mit dem Gaumen den Honig kosten. Also betrachte die Weisheit für deine Seele und hast du sie gefunden, dann gibt es für dich eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zu schaffen werden. Das so.
Dann ist das letzte Stück noch genannt, ich habe meinen Wein getrunken samt meiner Milch.
Wein ist das starke Getränk und Milch ist dafür Säuglinge. Also für Erwachsene starke Speise und für Säuglinge. Für alles ist da gesorgt. 2. Mose 16 von Vers 13 an.
Ja. 16 Vers 13.
Ja.
Und es geschah am Abend, da kamen Wachen herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Tauschicht rings um das Lager, und die Tauschicht stieg auf, und siehe, da lag's auf der Fläche der Wüste fein körnig, fein wie der Reif auf der Erde. Und die Kinder Israel sahen es und sprachen einer zum anderen: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Und Mose sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das Jahweh euch zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das Jahweh geboten hat. Sammelt davon ein jeder nach dem Maße seines Essens, einen Gomer für seinen Kopf, nach der Zahl eurer Seelen sollt ihr nehmen, ein jeder für die, welche in seinem Zelte sind.
Alles hat seine Maße, das ist der Gott des Maßes da.
Und die Kinder Israel taten also und sammelten der viel und der wenig, und sie maßen mit dem Gomer. Da hatte, wer viel gesammelt hatte, nicht übrig, und wer wenig gesammelt hatte, dem mangelte nicht. Sie hatten gesammelt, ein jeder nach dem Maße seines Essens.
Soweit. Und der Name dieser Sache war dann? Auf Deutsch, was ist das, haben sie gefragt? Manu. Was ist das? Also Manna. Manna. Dieses Manna ist Himmelsgetreide, Brot der Starken, der Engel. Das heißt, dass Gott diesem Volk durch die Wüste Wandern eine Speise zugeteilt oder wahrscheinlich nur genehmigt hat, Antrag von Engeln, die nur Engel von Gott zugeteilt bekommen haben, Himmelsgetreide genannt, Brot der Starken. Und zwar, wenn dieses Himmelsgetreide, oder nicht wenn, sondern da dieses Himmelsgetreide auf Tautropfen, auf Tau, vom Tau getragen, auf Erde gelegt wurde, dann hat dieses Himmelsgetreide, ich bin für mich überzeugt, eben im Gegensatz zu uns allem hier auf der Erde, ist dieses Himmelsgetreide gewichtlos. Ist so etwas denkbar? Ja. Was ist für unseren Gott undenkbar? Nicht? Denn Tau, diese Speise, tragen konnte, dann ist das gewichtlos, oder ja, dürfen wir ruhig sagen, wenn es 0,000000 Gramm gehabt hätte, dann wäre es für uns doch gewichtlos. Also, eine wunderbare Genehmigung Gottes. Warum Genehmigung Gottes? Wie mit der Gesetzgebung, dass Engel Anträge stellen durften, die Gott dann genehmigt oder abgelehnt hat. Sie sahen, wie das Volk Israel eben in der Wüste hungern müsste. Und dann wollen sie ja haben Sie Interesse, dass das Volk an den Berg Sinai, den Berg Gottes, kommt, wo die Offenbarungen dann vollzogen werden? Eine Speise, dachten sie. Warum heißt es Brot der Starken, aß der Mensch? Weil die gefallenen Menschen ja nicht Adam heißen, sondern Enosch, die Schwachen, die Hinfälligen. Wenn die, wenn nun das Volk Gottes, Israel, unter Gesetz gekommen, unsere Speise, wir mächtigen Geschöpfe Gottes, herrliche Fürstentümer, Gewalten und so weiter, wenn dieses Volk unsere Speise bekommen könnte, dann hätten sie ja auch an ihr auf sie stark. Und ich bin auch überzeugt, wie lange haben sie dann mal noch?
40 Jahre.
Genau, die 40 Jahre der Wüstenwanderung. Aha. Denn, stellen wir uns vor, 40 Jahre lang durch eine Wüste, wo nichts wächst und nichts woanders ist als Stein und Erde und Fels und ähnliche Dinge. Ja. Tatsächlich. Und die Folge davon haben wir. Israel bei Jericho über den Jordan ins Land eingezogen, sind nun da. Und da lesen wir, und die Helden Davids, dann werden einige mit Namen genannt, die hatten Löwen an Gesichtern. Das ist schon etwas mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Und Ähnliches, ja. Die hatten ja übermenschliche Kräfte tatsächlich. Und so ist vieles erklärbar, was die Bibel bezeugt, was sonst wieder von die Bibel kritisierenden Lesern gesagt, dass da unmöglich war, was da wieder steht, was der da getan hat. Ja,
es steht ja auch von David selbst, dass er, als er noch Hirte war, mit seinem Hirten einen Löwen erschlagen hat, soll das nur einen nachmachen.
Ja. Ja.
Ja. Der eben nicht solche Kräfte hat.
Dann kommt 4. Mose 11, Vers 9. Das ist nur eine Bestätigung, aber man muss es doch noch lesen. Das ist immer eine kleine Variante.
4. Mose 11.
Ja. 4. Mose 11, von Vers 9 an.
Und wenn des Nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Mann auf dasselbe herab. Hier ist das wirklich kurz vor Mann genannt. Und als Mose das Volk nach seinen Geschlechtern einen jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte, soll ich da noch weiterlesen?
Ja, am Eingang seines Zeltes was?
Weinen hörte.
Oh,
Denn sie jammerten ja, dass sie immer nur das Manna bekamen.
Ja.
Und der Zorn Jehovas heftig entbrannte, da war es übel in den Augen Moses. Und Mose sprach zu Jehova: Warum hast du an deinem Knechte übel getan? Warum habe ich nicht Gnade gefunden in deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Es war wirklich eine Last, das ganze Volk auf einem Mann. Ich denke jetzt gerade an Jesus, der hat auch einmal gesagt, wie lange muss ich euch noch tragen?
Ja,
kennt ihr die Stelle?
Ja. Also Mose ist ja einen Propheten wie mich und das Jesus gemeint. Und dann 5. Mose 32, Vers 2. Wer ist da?
Vers 2.
Horchet ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes.
Da ist der bald sterbende Mose, glaube ich.
Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras und wie Regengüsse auf das Kraut. Also die Lehre oder die Reden des Mose.
Denn und wie Tau seine
Rede.
Seine Rede.
Ja. Denn den Namen Jahwes will ich ausrufen, gebet Majestät unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und
Sondertrug,
gerecht und gerade ist er.
Soweit. Mose, meine Rede sei wie der Tau. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit das Licht Gottes Christi seine Person bestrahlt, dann stimmt, dass sein Angesicht dann aufgestrahlt hat. Aha. Also es hat nicht nur gestrahlt, so schön blendend weiß, sondern auch wie Tau. Wie Tau. In einer unendlichen Buntfarbigkeit. So herrlich sind die Dinge. Dann kommt unser Hiob, die wunderbare Stelle in Hiob 29, Vers 19. Hiob 29, im Buche Hiob, die wunderbarste Modellvorführung von Jesus Christus durch die Person des Hiob. Lies gerade einen Vers vorher noch.
Vers 18. Und ich sprach, in meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Sand. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Meine Ehre wird frisch bei mir bleiben und mein Bogen sich in meiner Hand verjüngen.
Wunderbar. Aha. Also da haben wir das Wort Tau noch einmal.
Der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig.
Aha. Übernachten der Tau, haben wir jetzt eine Ahnung. Welche Zeit bezeichnet unser Gotteswort Jahrtausende lang als Nacht? Da schreibt Paulus in Römer 13, Vers 12, Vers 11, 12. Die Stelle nicht. Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Also Tau, jetzt kommt die andere, weitere Bedeutung. Tau ist die zarteste, wundersamste Art der Verkündigung des Wortes Gottes. Die Tau. Der übernachtet bei Hiob der Tau auf seinem Gezweig. Christus ist der Baum des Lebens. Wir sind bilden den Leib des Christus. Und der hat viele Glieder. Und dieser Lebensbaum, Christus, der hat viele Zweige. Das sind wieder alle Glieder am Lebensbaum, dargestellt durch Jesus Christus mit allen Gliedern seines Leibes. Und während dieser Nachtzeit, der 2000 Jahre von damals bis heute zum Jahr 2000, lässt Gott die wundersamste Art der Verkündigung des Wortes Gottes unter uns sich ausgaben. Da übernachtet der Tau auf den Gliedern seines Leibes. Paulus, eine Hülle von Gottes Worten, die so wundersam sind, so herrlich strahlen wie ein Tautröpfchen. Sind wir diejenigen Elendesten unter den Menschen und deshalb schon vor Grundlegung der Welt Auserwählten Gottes, in jeder Hinsicht in einmaliger Buntfarbigkeit, Strahlkraft eben, jeder von uns als Tautröpfchen ja, nach allen Seiten herrlich. Liebe Geschwister, eben wird mir bewusst, wenn wir wüssten, wie wunderbar wir, der neugezeugte, neugeborene Mensch, jeder von uns wirklich ist, was der für eine Strahlkraft hat. Nochmal, jeder von uns ein Tautröpfchen. Unsagbar, wunderbar. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir lesen weiter. Das war Hiob 29. War es Hiob 29? Jawohl. Dann kommt Hiob 38, Vers 28.
Hat der Regen einen Vater, oder wer zeugt die Tropfen des Taues?
Aha. Lies den Vers vorher noch und einen noch her.
Um regnen zu lassen auf einem Land ohne Menschen, auf die Wüste, in welcher kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung, und um hervorsprießen zu lassen die Triebe des Grases.
Ja, in der Öde, in der Wüste. Überall in der Wüste braucht es nur Wasser. Und dann kommt alles wunderbare Grün. Ist alles da. Nur das Wasser fällt. Ja. Weiter.
Und dann kommt aber, hat der Regen einen Vater, ja, oder wer zeugt die Tropfen des Taues?
Ja, wer zeugt die Tropfen des Taues? Ja, da spricht Gott zu Hiob.
Aus wessen Schoße kommt das Eis hervor und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen.
Das sind wunderbare Worte. Also wer eine Zeugung des Taues in der wunderbarsten Bedeutung.
Wenn
ein vollgottes Leben. Ja.
Wenn in der Wüste ein Pflänzchen wächst und weit und breit kein Bach vorhanden ist oder kein See, dann wird ja dieses Pflänzchen wahrscheinlich auch mit dem Morgentau benetzt und kann so leben. Also vielleicht sind auch wir solche Pflänzchen in einer
Wüste,
in einer Wüste, die eben mit dem Worte Gottes benetzt werden müssen.
Ja, aufs Wunderbarste. Dann haben wir Psalm 110, Vers 3. Psalm 110, Vers 2 an.
Von Vers 2 an. Den Stab deiner Macht wird Jehova aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein.
Das, wer ist da angeredet?
Also da heißt es, ich lese von Vers 1, Jehova sprach zu meinem Herrn.
Aha.
Also da spricht David von seinem Herrn und meint natürlich den Christus.
Ja, ja. Jehova, also der Herr, sprach zu meinem Herrn.
Aber das ist ja dieses Rätsel, das Jesus den Schriftgelehrten aufgegeben hat und gefragt hat. Wie kann das sein, dass David den er doch als seinen Sohn bezeichnet, seinen Herrn nimmt?
Mhm. Ja.
Und sie wussten es nicht.
Ja, ja.
Und dann sagt
also, Jesus stellt ihnen die Frage, weil sie ihn eben immer mit Fragen versuchten, um ihn fangen zu können. Ich stelle euch eine Frage. Ich stelle euch eine Frage. Wessen Sohn ist der Messias? Von Schuss.
Davids.
Davids. Jetzt meinen sie, aha, ja, dem haben wir unsere Schriftkenntnis prompt serviert. Aber Jesus sagt, wie kann er der Sohn Davids sein, wenn David selber ihn seinen Herrn nennt? Ein Sohn eines Vaters ist nie der Herr der Vater, unmöglich der Herr des Vaters. Und von da ab fragten sie ihn nichts mehr. War Jesus in Antwort zu Hause? Da gibt es so etwas. Welcher Prophet wohnte denn zu Anatot?
War es Jeremia?
Ja. Er war einer der Propheten, der zu Anatot wohnte. Und Anatot heißt auf Deutsch, Antwort. Dann war also unser Prophet wohl zu Hause. Der war in Antwort zu Hause. War der Herr Jesus auch in Antwort zu Hause? Dürften wir auch in Antwort zu Hause erfunden werden? Wäre das schön.
Unser Apostel Paulus ist auch in Antwort zu Hause, denn dieses Anatot liegt im Lande Benjamin.
Danke schön.
Ich habe gelesen.
Also, in Antwort zu Hause. Warum schweigt der Bruder Mohl wieder ein wenig? Weil er Hemmungen hat, zu sagen, ja, wenn man im 91. Lebensjahr ist, dann darf man ja auch von sich etwas sagen. Nachdem ich etwa, sagen wir mal, mit 33 Jahren schon kräftig Wort Gottes gelesen habe und schon Konkordanten bestellt habe, sogar englische und so weiter, ja, darf ich sagen, in diesen langen Jahrzehnten haben sehr viele Geschwister an Bruder Muhl Fragen gestellt. Ich erinnere mich, während diesen Jahrzehnten, ja, vielleicht an ein oder zwei oder drei Fälle, wo ich dem Fragesteller keine Antwort geben konnte, die ihn befriedigt hat. Ich kann nichts dafür. Gott hat mir die Gnade gegeben, in Antwort zu Hause zu sein. Das ist schön. Also bitte, was schreibt Paulus? Seid meine Nachahmer. Ne? Darf ich das auch mal sagen? Also, einfach wunderbar. Gut, dann geht es weiter. Es kommt Sprüche.
Also wir haben diese Stelle noch gar nicht richtig. Also ich habe ja erst den ersten Vers jetzt
gelesen. Ach so, Entschuldigung.
Jetzt kommt ja dann der dritte Vers. Ha. Ich lese also noch einmal, Jehova sprach, oder der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird Jehova aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Jetzt Vers 3. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoße der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Poesie.
Also, in welchem Buch der Weltliteratur, von welchem Buch der Weltliteratur wurde dieser wunderbare Satz abgeschrieben?
Eher umgekehrt.
Man darf mal dumme Fragen stellen, da merkt man es deutlicher. Merken wir etwas von der Herrlichkeit der Tautröpfchen in unserem Gotteswort? Einmalig ist zu wenig als Zeugnis, als Erklärung. Einfach eine Weisheit, die alle bekannten Weisheiten nicht nur übertrifft, sondern zu Null abstempelt gegenüber dieser herrlichen Weisheit. Dann kommt das nächste Wort.
Ich möchte da eine Frage stellen. Was ist zu verstehen unter dem Schoße der Morgenröte, respektiv Tau deiner Jugend?
Dankeschön. Ja. Das Wort Morgenröte ist für jeden Bibelübersetzer ein Problem. Das gleiche Wort wird an einer ganzen Reihe von Bibelstellen übersetzt mit schwarz. Eine ganze Reihe anderer Bibelstellen weiß. Das gleiche Wort. Und hier sind die Übersetzer eben wieder in Verlegenheit, dann nehmen sie Morgenröte. Also das hebräische Wort hat mit Morgenröte gar nichts zu tun. Es ist der Augenblick, den dieses hebräische Wort bezeichnet, und das ist auf unserem irdischen Äquator der Fall, da bleibt es schwarz, Nacht, und in einem Augenblick steht die Sonne über den Horizont, dann ist strahlend hell Licht. Also, Jetzt ist noch Nacht. Ja. Finster, Nacht, schwarz, die Sonne geht auf, weiß. Diesen Augenblick beschreibt dieses hebräische Wort. Und jetzt, wie viele Jahrzehnte ging es dann bei jedem Einzelnen von uns, als er jetzt, ohne es zu wissen, natürlich, standen wir schon im Glauben, ohne es zu wissen, wurden wir alle in einem Augenblick gezeugt und geboren. Im gleichen Augenblick. Gezeugt, das hebräische Wort für Zeugen und geboren werden ist wieder das gleiche, ein Wort. Also ich habe das früher schon sagen müssen, zum Glück gibt es da keine Schwangerschaft zu unterbrechen. Im gleichen Augenblick. Also, Paulus hat ein Wort schreiben dürfen, Anfangskapitel des Römerbriefes, der Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Wie viele Jahre brauchte Gott dazu? Gesetz, Finsternis, Sünde, alles, dem Gerichtsverfahren, schwarz, der den Gesetzlosen nimmt, rechtfertigt. Ein Augenblick, unsere Zeugung im Geist nach dem inneren neuen Menschen, in einem Augenblick. Vorher war es noch finster. Nächsten Augenblick, der den Gesetzlosen rechtfertigt. In solcher Kürze arbeitet unser Gott, wenn er selbst handelt. Sonst, wenn heilige Geschöpfe oder Engel und Mächte da arbeiten oder Gemeindevorsteher und so weiter, dann braucht es immer Zeit. Weiter.
Das gleiche Wort steht auch, dürfen wir noch ergänzen, in Jesaja 58,
nach dem Abschnitt.
Wohlgefälliges Fasten, dem Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, das ist das gleiche Wort, und deine Heilung wird eilends sprossen.
Aha. Das war ein Wort für mich.
Das meldet sich jemand zum Wort. Ich wollte Gott fragen, wie ist das mit der Ministro gefallen, die Sonne Morgenröte? Ah ja, das ist im Ezekiel, diese Stelle, wie bist du gefallen, du Sohn der Morgenröte?
Danke schön. Ja.
Also ein Bild auf Satan.
Dann haben wir schon Jesaja 26.
Tau der Jugend, müssten wir noch betrachten.
Ja. Das ist eben der Neugeborene, der ist zuerst ein Neugeborener, dann ein Jüngling, und dann ein Mann, dann ein Vater, dann ein Ältester. Also dieses Wachstum geistlicherweise. Um das geht es hier.
Also kann man dann sagen, aus dem Schoße der Morgenröte, das heißt, aus dem heraus, wo Gott das Dunkel in das Licht verwandelt,
das Schwarz in Weiß verwandelt,
kommt der Tau.
Das sind dann Nachkommen. Sehr gut, danke. Also, wir sehen die Fülle unseres Gotteswortes, wir müssen aber jetzt zu Ende kommen. Hosea 6, Vers 4. Hosea 6, Vers 4.
Wir sind ja schon ja auch noch nicht. Ne? Wir gehen ja auch den Bier haben
so. Ja, gut. Dann ist es Gott. Jesaja 18,4, wer hat's, liest Gott.
Denn also hat Jehova zu mir gesprochen, ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte, wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernte Glut.
Wer erinnert sich an dieses wunderbare Wort, das ich schon mehr als einmal hier bewundern konnte, staunen konnte? Die Zornschalen fallen, Offenbarung 15, glaube ich, ja. Die Zornschalen fallen. Was macht Gott? Er zieht sich zurück in seinen Tempel und ist, solange diese unbarmherzigen Zornschalen wieder Anträge von heiligen Engeln fallen, er hat es genehmigt wohl, aber von absolut. Ja, nicht nur kein Wohlgefallen, sondern Missfallen hat er daran, zieht sich zurück ins Allerheiligste, bis die letzte Zornschale gefallen ist. Ist für niemand zu sprechen. Der Tempel ist geschlossen und das Wunderbare jetzt nur räumlicher wird. Erfüllt den Tempel mit Gott, der sich da zurückgezogen hat. Was heißt denn das? Das Räucherwerk sind ja die Gebete. Wenn sie ins Allerheiligste getragen wird, werden die Gebete zur Anbetung. Ja. Während die Zornschalen fallen, gedenkt Gott aller Gebete, aller Fürbitten, für einen verlorenen Enkel, für Feinde Gottes und so weiter, gedenkt Gott aller Gebete. Und wenn er aller Gebete gedenkt, heißt das natürlich, dass alle Gebete, die bis dahin noch nicht erfüllt, beantwortet worden sind, haben jetzt die Rechtsgrundlage für Gott dazu gefunden. Und jetzt heißt es, jetzt nochmal die Stille da hin.
Ich will still sein und will zuschauen. Aha.
Aha. War Gott still, als er allein im Tempel war? Ja. Und will zuschauen
in meiner Wohnstätte. Ja.
Was sind die beiden Bibelstellen zusammen? Die heißt eine Wohnstätte Gottes im Tempel.
Ja.
Ja. Und jetzt wie?
Wie heitere Wärme bei Sonnenschein.
Ja, erstens. Und also für ihn ist auch dieses ganze Geschehen, er weiß, der ist seiner Sache sicher. So schrecklich, das ist. Also, oh, die heitere Wärme bei ihm,
bei Sonnenschein und jetzt, wie Taugewölk in der Ernte Glut.
Aha, und dieses Taugewölk sind wir. Der Ernte Glut, was ist denn die Ernte? Die Ernte aber sind die Gerichte des Endes dieses Zeitalters. Und die sind ja schrecklich und maximal da. Die Taugewölk in der Ernte Glut, das sind wir, dieses Taugewölk, sind wir da oben bereitgestellt. Wenn die Gerichtszeit vorbei ist, dann kommen wir und können alle Segens- und Rettungsverheißungen unseres Gotteswortes erfüllen. Jetzt kommt das Letzte.
Hosea 6,4.
Gut.
Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda, da eure Frömmigkeit
wie die Morgenwolke ist und wie der Tau der Früh verschwindet.
Aha. Wie der Tau der Früh verschwindet. Ja. Das ist also dann negativ. Gell? So war es. Also, Israel hat einen wunderbaren Anfang gemacht und dann jetzt wieder Tau war er, aber er ist wieder verschwunden. Ist da noch ein Wort?
Nein, da ist da nicht.
Gut.
Nächste Daniel.
Ja.
Oder nein? Hosea 3,13. Hast du da noch aufgeschrieben?
Aber das ist wieder die Morgenröte.
Aha. Sollen wir das erraten?
Ja. Nein, das lösen wir mal. Sag mal. Die Daniel ist da.
Aber das ist auch Hosea 4,5, kann das sein?
Nein, Daniel, Kapitel.
Daniel 4,5.
Nein,
das kann nicht sein. Jetzt ist Hosea 4,5.
Oh doch, Hosea. Hosea 4,5.
Ich werde für Israel sein wie der Tau.
Hosea 4,5.
Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie und die Wurzel schlagen wie der Libanon.
Aha. Dankeschön. Und zwar ein Verheißungswort für Israel. Noch einmal bitte.
Ab Vers 4, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewendet. Ich werde für Israel sein wie der Tau.
Wer ist jetzt wie der Tau? Der Herr selber. Ja, bitte, wenn er selber auch für uns kommt, also noch ein schönerer Tau.
Ja. Blühen soll es wie die Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon.
So, jetzt kommt unsere letzte Stelle.
Also da Daniel, hast du die Stelle von Nebukadnezar gemacht?
Ja.
Also da steht Daniel 4, da erzählt Nebukadnezar seinen Traum, Daniel.
Ach so, ja, nicht so.
Und der Schluss der Rechte. Daniel 5,21. Das ist diese Stelle. Diese, wie ich gemeint habe, das ist dort, wo der Nebukadnezar wie ein Fiedern lebt und vom Tal des Himmels genetzt wird.
7,2,
weil der Geist von ihm weggenommen wird.
Ja.
Jetzt kommt also Kapitel 5, Vers 21. Aber das ist der Bruch, das gehört dazu. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen. Und sein Herz wurde dem der Tiere gleich, und seine Wohnung war bei den Wildrädern, und man gab ihm Kraut zu essen wie den Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestimmt, wen er will.
Aha. Unser Gotteswort in einer Kürze wieder, die ganze Verwerflichkeit des gewaltigen Königs Nebukadnezar, den ja auch Gott eingesetzt hat, in seiner Überheblichkeit, ja, hat Gott ihn ja beseitigt, und wie wir reden haben da, ja, Vogelkrallen und so weiter, aber und der Tau der Himmel benetzte ihn so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott ist und dass er über alles verfügt und alles bestimmt. Ja. Also, wunderbar. Das heißt für uns, alle Geschöpfe, die unbarmherzigen Gerichten verfallen sind, wird der Nebukadnezar. Gilt dieses Wort, wenn schon bei diesem Nebukadnezar ist der Fall, als Muster, als Beispiel, während allen unheimlichen Gerichten von Geschöpfen lässt auch Gott den Tau seiner Barmherzigkeit fließen, fließen, bis sie in den Griechen zurückerkennen. Von Gott dann herausgerettet werden und nicht nur in die frühere Herrlichkeit versetzt werden, sondern Gott fühlte den Nebukadnezar, nachdem er ihn wieder eingesetzt hat, noch mehr Herrlichkeit und Gewalt hinzu, als er vorher schon hatte. Der Tau dahinter.
Darf ich zum Tau noch etwas kurz sagen? Der Tau ist ja ein wunderbares Bild für die Wirkung des Geistes Gottes. Der irdische Tau, der ja ein Bild ist für diesen wunderbaren göttlichen Tau, denn wir wissen, der entsteht, der kommt aus der Luft, das ist Feuchtigkeit, die in der Luft gespeichert ist, und wenn sich die Temperatur absinkt, dann kann die Luft diese Feuchtigkeit nicht mehr halten und es entstehen diese kleinen Tröpfchen, die sich dann niederschlagen. Und so dürfen wir sehen, die Luft ist ja immer ein Bild für den Geist, auch in der Bibel. Und so ist es mit dem Geist Gottes, das ist ein Ausfluss aus dem Geist Gottes, eine Wirkung Gottes. Auch hier wieder eine wunderbare Übereinstimmung mit dem, was wir im Irdischen sehen können und dem, was im Geist dann ist.
Halleluja, Amen. Zwei Brüder, danken wieder mit uns.
Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für das Wort, das du uns wieder geschenkt hast und dass wir wirklich uns haben dürfen freuen darüber, dass du dein Tau über die Schöpfung wirst erfüßen. Du wirst die Schöpfung gerade auch in den Gerichten benetzen mit deinem wunderbaren Wort, mit deinen Zusprüchen, bis sie dürfen sehen, dass du der allmächtige Gott bist und dass wir ganz und gar auf dich angewiesen sind. Danke dir für deine grosse Güte und Gnade und dass du uns auch wieder hast Blick zulassen in die zukünftigen Zeiten, was du auch in diesen schweren Gerichten wirst tun. Wir freuen uns von ganzem Herzen darüber. Und dass wir dürfen uns freuen, dass du uns auch den Tau jetzt in diesen Tagen schon hast so gut kommen werden lassen, dass wir den jetzt schon haben dürfen erfahren und uns haben dürfen freuen über das wunderbare Wort und über all das, was du uns verheißen hast. Wir möchten dich loben und preisen. Amen.
Amen.